Im Mittelenglischen hieß der Begriff Gossip eine Gemeinschaft von vorwiegend Frauen, die sich gekümmert haben um Frauen in ihren Lebensübergängen, vorwiegend Schwangerschaft und Geburt. Und Gossip kommt von God Siblings, was sowas meinte wie Paten, Onkel oder Tanten eher im spirituellen, religiösen Kontext. Und dann aber erweitert wurde eben in diese fürsorgereiche Gemeinschaft, die auch sozialpolitisch super relevant war, aus gesundheitlichen Gründen, weil institutionell ja jetzt auch keine ausreichende Infrastruktur für sichere Geburten existiert haben und eben das Wissen dieser Frauen relevant war, um gesund durch diese Ereignisse zu kommen.
Willkommen beim KIN Radio. KIN Radio ist Teil von KIN, dem feministischen Kunstfestival vom 11. bis 27. Juni in Zürich.
KIN schafft Räume für Austausch und für Verbindung. KIN versteht Feminismus auch als Kinship, als gewählte Nähe, als Verantwortung füreinander und als solidarisches Miteinander. Mehr zum Festival auf kinship.ch oder auf Instagram. Willkommen bei einer neuen Folge von KIN Radio. Mein Name ist Mara Rickli. Neben mir sitzt Pascal Schreibmüller in einem sehr lustigen Setting. Wir werden euch gleich mehr davon erzählen. Technik ist definitiv nicht meine Stärke. Das werdet ihr in diesem KIN Radio auch immer wieder erfahren. Ich bin sehr froh, dass Pascal das gelassen nimmt und ja, immer wieder mir jetzt hier geholfen hat, um uns einzurichten. Hallo Pascal.
Hallo Mara.
Pascal, du bist am KIN Festival in unterschiedlichsten Rollen involviert, was mich sehr freut. Magst du dich kurz vorstellen in deinen eigenen Worten?
Ich bin tatsächlich sehr unterschiedlich vertreten. Ich würde mich selber auch als ein transdisziplinäres Subjekt bezeichnen. Ich bin seit 25 Jahren Hebamme, seit 2005 am Geburtshaus Delphis, immer noch praktizierend und habe Kunst studiert und bin eine transdisziplinäre Künstlerin. Ich arbeite mit Performance, Sounds, sehr konzeptuellen Installationen auch und eher sozialen Praktiken wie Workshops. Genau, ich identifiziere mich als queer und lebe seit 14 Jahren in einer Hausgemeinschaft zu 14. Das wäre so ich. Vertreten war ich schon im März. Ich wurde von dir eingeladen, bei Queer Family mit Chris Caprez und Lisa Bendig zu queeren Lebensentwürfen, Möglichkeiten, Verantwortung innerhalb dieser Gesellschaft zu sprechen. Das war ein sehr toller Abend. Vielen Dank dafür. Und darf jetzt eine Installation zeigen an der KIN-Ausstellung in der Fotobastei und habe da eine Arbeit mit dem Titel Gossip, Reclaim the Circle und beschäftige mich, wie in meiner Forschung auch, zu Verlust im Kontext von Schwangerschaften. Und das ist ein sehr breites Thema. Verluste innerhalb von Schwangerschaftskontexten sind natürlich sehr unterschiedlich ausgelegt, von Schwangerschaften, die schon bestanden haben und in Totgeburten enden, aber auch Schwangerschaften, die nicht gewünscht sind oder die Zweifel bringen, auch im Kontext zum Beispiel von schweren fötalen Diagnosen und so weiter. Also die Palette ist enorm breit. Was aber alle gemeinsam haben, ist, dass es eigentlich eine sehr kleine oder inexistente diskursive Verhandlung zu den Themen gibt. Und deshalb öffne ich über diese Themen Räume, jetzt im künstlerischen oder sozialpraktischen Kontext, um eben diese Geschichten in Resonanz zu bringen und auch konkret darüber nachzudenken, was es gesellschaftlich braucht, um Gehör zu verschaffen.
Ja, du hast jetzt uns schon ein bisschen mitgenommen in deine Arbeit. Eben einerseits kann man deine Arbeit in der Ausstellung besuchen und erforschen, auf sich wirken lassen vom 11. bis 27. Juni im dritten Stock der Fotobastei. Und dein Workshop, jetzt muss ich sogar spicken, das ist jetzt auch genau, findet am 19. Juni von 17.30 bis 20.30 Uhr statt, auch in den Ausstellungsräumen. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt davon. und auch noch von diesem Queer Family Talk und eben du sagst interdisziplinär, das ist ja vielleicht ein Begriff, den jetzt nicht allen immer so geläufig ist. Verstehe ich das richtig, dass ich es so verstehen kann, dass du in unterschiedlichsten Feldern unterwegs bist, dass du mit unterschiedlichsten Medien arbeitest, unterschiedlichsten Menschen, Themen und gleichzeitig sehe ich aber hier auch immer eine Verbindung oder du transportierst vom einen Bereich in den anderen, von deiner Hebammenarbeit zum Beispiel in deine Kunst. Du hast gesagt, du lebst gemeinschaftlich, also von deiner privaten Situation in Arbeit für Gemeinschaften. Und bevor wir über Gemeinschaft und auch den Begriff Kinship sprechen, wo du sicher sehr viel dazu zu sagen hast, möchte ich nochmals diesen Begriff von Gossip besprechen. Dein Workshop heißt ja auch Gossip. Ich kenne das von FreundInnen, dass wir so in die Frauenbody sitzen und dann sage ich so, magst du gossipen? Und damit ist gemeint so, magst du zuhören, was ich denke über das und das oder vielleicht das Neueste, was ich erfahren habe in diesem Freundeskreis und mir Gedanken mache oder über eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, etwas erfahren habe und dann mich immer schon ein bisschen entschuldige und sage so, ja, also ich meine im Fall Gossip im positiven Sinne können wir uns ein bisschen, weil ich lästere ja nicht und das mache ich ja nicht. Also es ist so eigentlich negativ behaftet, konnotiert. Du eroberst diesen Begriff wieder zurück oder du erklärst, was dieser Begriff ursprünglich hieß. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Wie du schon richtig sagst, ist Gossip sehr negativ behaftet und deshalb kann ich vielleicht einen kurzen geschichtlichen Rückblick geben. Im Mittelenglischen hieß der Begriff Gossip, also im Mittelalter, eine Gemeinschaft von vorwiegend Frauen, die sich gekümmert haben um Frauen in ihren Lebensübergängen, vorwiegend Schwangerschaft und Geburt. Und Gossip kommt von God Siblings, was sowas meinte wie Paten, Onkel oder Tanten eher im spirituellen, religiösen Kontext. Und dann aber erweitert wurde eben in diese fürsorgereiche Gemeinschaft, die auch sozialpolitisch super relevant war, aus gesundheitlichen Gründen, weil institutionell ja jetzt auch keine ausreichende Infrastruktur für sichere Geburten existiert haben und eben das Wissen dieser Frauen relevant war, um sozusagen gesund durch diese Ereignisse zu kommen. Das hat dann auch umfasst zum Beispiel psychische Unterstützung, aber auch sehr physische im Sinne jetzt von einem gehalten werden durch die Geburt oder durch das Wochenbett. Damals nannte der Sprachgebrauch das Wochenbett Wochenstube und es dauerte 6 Wochen in der Regel, das auch in mittelalterlichen Texten als Festivitäten unter den Frauen beschrieben wird, wo es wohl ziemlich lustig auch zu und her gegangen ist und deshalb auch staatlich dann Restriktionen aufgelegt wurden, um diese Zeit zu verkürzen, weil die Frauen dann den ehelichen Pflichten sozusagen nicht mehr nachkamen. Und die Brücke zu heute ist, dass eben im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts mit der Hexenverfolgung, der Verfolgung von Frauen, aber auch anderen Minoritäten dazu geführt hat, dass eben Misogynie, Frauenfeindlichkeit maximal sich ausbreitete und Frauenwissen bagatellisiert wurde, beziehungsweise dadurch, dass eben Frauen in die häusliche Sphäre verbannt wurden, das Wissen einfach auch nicht mehr ernst genommen wurde. Und von Männern angeeignet, was jetzt im Kontext von Geburtshilfe meint, dass eben Männer sozusagen die Wissenden wurden in Bezug auf Prozesse, die Frauen betrafen und die auch auf eine sehr hierarchische und unschöne Art und Weise angeeignet haben. Und heute gilt eben eigentlich Gossip als Frauengeschwätz im eher abwertenden Sinne. Und natürlich hat sich das auch innerhalb von unserer Gesellschaft neu etabliert im Sinne von eben, also wir können Gossip schon auch wieder positiv irgendwie anwenden. Aber ich finde es halt super interessant, Gossip gerade in diesen Transitionen wie Schwangerschaft und Geburt neu zu denken, weil meines Erachtens eben die sozialen Gruppen rund um diese Ereignisse schlicht fehlen und die ganzen Prozesse auch sehr privatisiert sind. Uns auch ein Geschäft, ein geburtshilfliches Geschäft der Angst ist, die viele Menschen verunsichern. Und ich wünschte, es gäbe viele niederschwelligere soziale Gefüge, die eben diesen Wissensaustausch teilen könnten. Das ist so die Resonanz. Und die andere Frage, die du mir gestellt hast im Kontext auf interdisziplinär, ich sage ja immer transdisziplinär, das hängt damit zusammen, dass ich Transdisziplinarität im Master an der Kunstschule studiert habe. Und trans spielt halt wie noch mehr mit durch, hindurch, während inter sozusagen zwischen den verschiedenen Disziplinen ist. Und ich mag sehr gerne das Trans, weil ich schon sagen würde, etwas, was ja schon eine große Rolle spielt in vielen unserer Leben, ist, dass wir gleichzeitig so vieles sind. Ja, also wir sind nicht nur, oder ich bin nicht nur Hebamme, Queer, Künstlerin, Theoretikerin zwischen den Disziplinen, sondern das ist ja eigentlich eine Gleichzeitigkeit, wo das eine das andere auch speist. Und deshalb ist es mir heute auch so wichtig, die Themen zusammenzudenken, weil ich da einen großen Fundus dazu habe und gar nicht mehr so das Bedürfnis habe, alles zu trennen.
Also lange Zeit, als ich noch nicht so im akademischen Bereich war, hatte ich keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt, was Transdisziplinarität bedeutet oder auch interdisziplinär vielleicht ein bisschen eine Vorstellung hatte, aber es sehr abstrakt empfand. Und auch am KIN-Festival möchte ich dazu einladen, dass wir solche Fragen stellen dürfen, wo wir vielleicht Angst haben, dass wir dann nicht genug gebildet wirken oder so. Und ich glaube, Sprache ist wichtig, auch immer wieder zu erfragen, verstehe ich dich richtig? Was möchtest du damit sagen? Wir müssen nicht alles wissen, dafür sind wir da, dass wir miteinander sprechen können. Also danke, hast du das nochmal so aufgenommen. Mir gingen ganz viele Gedanken durch den Kopf. Einerseits persönliche, weil ich ja auch zwei Kinder geboren habe, per Kaiserschnitt. Beides waren schwierige Schwangerschaften. Bei meinem ersten Kind, es ist jetzt 21 Jahre alt, was ich immer ein bisschen abstrus empfinde, dass ich ein 21 Jahre alter Sohn habe. Und er ist super. Ich grüße ihn hier auch einfach mal, weil ich sehr viel über Frauen spreche und ich gerade eine Phase habe, wo ich sehr beeindruckt bin von ihm und seinen Freunden, was für Prozesse da gehen. Gut, Klammer zu, aber das vor 21 Jahren, dann hatte ich diese Vorstellung, ich wollte eine Hausgeburt. Es war für mich total klar, meine Mutter hat natürlich geboren, alle drei Kinder. Ich wurde sehr so geprägt, wir haben auch gemeinschaftlich gewohnt und es war für mich völlig klar, dass ich in eine Hausgeburt mache und wenn das nicht geht, dann ein Geburtshaus, aber sicher nicht ins Spital und schon sicher kein Kaiserschnitt. Und das kam dann alles anders und ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung, eine sehr seltene und sehr schwere. Und bei meinem zweiten Kind, meiner Tochter, die jetzt 12 Jahre alt wird und mit einer Behinderung lebt, war ich dann natürlich risikoschwanger. Und da ging nach der Geburt auch alles drunter und drüber, weil ich gemerkt habe, dass etwas wie nicht so ist, wie ich es jetzt als quasi starkes Neugeborenes definieren würde, sondern mir sehr große Sorgen machte, weil ich spürte, irgendwas ist, genau. Und danach war ein großes Thema, weitere Kinder zu bekommen und das hat dann nicht geklappt und ich war noch dreimal schwanger und hatte dann Aborte. Und das sind ja große Tabus. Und jetzt auch so beim Zuhören passiert das vielleicht schon, sogar wenn ich das ausspreche, darf ich das sagen? Ist das nicht zu persönlich? Da möchte ich dir einfach auch danken, dass du dieses Thema in unsere Räume bringst, dass wir eben miteinander auf diese Art und Weise, wie wir das möchten, uns auseinandersetzen können mit diesen Themen. Weil es ist ja auch ein Verlust. Für mich war das zum Beispiel ein Verlust, dass ich dachte, ich habe eine Hausgeburt und das dann nicht so eintraf. Und natürlich war ich auch in Trauer, als ich nicht weitere Kinder, also mit weiteren Kindern längere Zeit schwanger sein durfte und das Kind dann gebären. Was mich darin auch beschäftigt, ist so, wenn ich jetzt in diesen Workshop komme, wie gestaltest du diesen Raum oder was brauchen oder aus deiner Erfahrung die Frauen, die in diese Räume kommen, die jetzt vielleicht die auch sehr viel so erzählen, wie ich jetzt das mache? Ich habe dich jetzt nicht gefragt, ob das okay ist. Da kommt ja sicher sehr viel, oder? Und wie hältst du diesen Raum oder was muss ich mir vorstellen, wenn ich in diesen Raum komme zu dir, zu diesem Gossip-Workshop?
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich finde interessant, dass du sagst, also dass du quasi drüber nachdenkst, ob das okay ist oder nicht, aber oder ob du um meinen Konsens fragen müsstest, weil das eigentlich schon bezeichnend für die Tabuisierung des Themas ist. Also warum kann ich dir über meine wohnlichen Zukunftsängste berichten und du nicht über deine Aborte? Ja, weil das genau der springende Punkt ist. Deine körperlichen Transformationen im Kontext von Schwangerschaft, also im Guten wie im Schlechten, haben dich eben geprägt. Ja, also als Privatperson, aber auch in der gesellschaftlichen Beziehung, wie du sprichst, über was du nicht sprichst und so weiter. Und ich glaube, um das geht es mir genau, ja, weil ich denke, dass sozusagen viel über Geburten gesprochen wird oder Schwangerschaften in öffentlichen Diskursen im Sinne von, es gibt eine Präsenz und eine Wichtigkeit darüber. Aber wie es den Menschen dabei geht und was sie erfahren und wie auch ihre Erholungsphasen nach den Geburten und so weiter sind, ja, darüber wird eigentlich überhaupt nicht gesprochen. Es ist eine enorm große Zahl, statistisch gesehen, die Verluste verzeichnet, eben in unterschiedlichsten Kapiteln rund um Schwangerschaft. Und eigentlich müssten wir davon ausgehen, dass so circa jede zweite bis dritte Person mit Uterus mit Verlustgeschichten konfrontiert ist und insofern eine Betroffene im Sinne einer Erfahrung. Ja. Jetzt die Workshops sind natürlich für mich auch immer ein bisschen experimentell, weil ein Raum öffnen ja auch immer Risiken birgt. Das heißt, Dinge geschehen, die ich so nicht voraussehen kann. Aber ich kann auch sagen, ich habe natürlich eine große Professionalität in meinem eigenen Erfahrungsfundus, vor allem als Hebamme, also einmal in der Begleitung von Verlusterfahrungen in der Schwangerschaft, aber auch ganz generell mit Menschen zu arbeiten und ihre Geschichten auch zu hören und zu bearbeiten. Vom Raum her ist es so, dass ich eigentlich immer mit einer praktischen Tätigkeit beginne. In diesem Fall ist es jetzt ein Weben, was ganz pragmatisch handwerklich ist, wo wir mal einsteigen und uns vergnügen mit kleinen Mini-Webrahmen. Und von da dann das Angebot aufgeht, Geschichten zu teilen. Das ist in dem Sinne wirklich auch kein therapeutisches Setting oder sowas, sondern ein Raum, um zuzuhören und zu erzählen. Und sehr symbolisch und auch wortwörtlich werden dann die Geschichten in diese kleinen Webekarros verwebt, die dann auch symbolisch zu einer Schutzdecke heranwachsen. Und in diesem Raum muss nichts, kann aber alles. Was natürlich auch immer anspruchsvoll ist in so einem Raum, ist, dass die Verlustgeschichten sehr unterschiedlich sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass es natürlich ganz andere Dispositive sind, wenn eine Person einen Verlust erfahren hat, obwohl die Schwangerschaft gewollt war, versus eine Schwangerschaft ist nicht gewollt und die ungewollte Schwangerschaft bringt eine Verlusterfahrung. Da entstehen auch Spannungsfelder, aber da wünsche ich mir natürlich, dass eben auch die einzelnen Geschichten nebeneinander Raum finden können, ohne dass jetzt unbedingt eine Bewertung innerhalb der Logik von was ist schlimm oder nicht schlimm gemacht wird, selbst wenn die natürlich auch sehr intuitiv einfach mal festgestellt werden können, aber dass wir uns da auch üben, die unterschiedlichen Geschichten so anzunehmen, wie sie sind.
Ich glaube, das, was du jetzt auch sagst, bringt mich auch dorthin, dass wir gleichzeitig einen Raum haben können, wo Trauer kommen kann und im gleichen Raum Freude erfahren können. Oder dass wir, nachdem wir die Trauer zugelassen haben, vielleicht nachher mit positiven Gefühlen aus diesen Räumen können. Oder dass wir gleichzeitig Verlust erleben können und Entlastung. Dass wir gleichzeitig erschöpft sein können und für gewisse Projekte, Themen, Menschen Energie aufbringen können. Und ich glaube, das ist das, was mich auch so freut, dass du dabei bist, weil ich mich da in deiner Arbeit einfach sehr abgeholt fühle, was das betrifft. Also auch in all deinen unterschiedlichen Feldern. Du bist Hebamme und machst diese Workshops, begleitest Frauen durch freudige und traurige, durch extrem anstrengende Geburtsphasen, sage ich mal jetzt, zu euphorischen Phasen von eben Verlust über Geschenk. Also alles ist da drin und auch in deiner Arbeit. Wo ich noch darauf hinweisen möchte, ist, dass du ja auch noch auf der Bühne bist bei der Vernissage mit Big Cis. Du bist nämlich auch DJ Scarlett. Und da finde ich es auch so, wenn man dir dann zuschaut, da bist du ja auch so in dieser Freude. Also dein Gesicht geht ja dann so total auf und man spürt diese Freude und die Musik und eben diese Gleichzeitigkeit. Man kann gleichzeitig durch unterschiedlichste Gefühle gehen und in unterschiedlichsten Feldern tätig sein und es muss nicht ein Widerspruch sein. So. Und eben das, was du ja auch zu Beginn gesagt hast, dass Transdisziplinäre dir gefällt, weil wir ja ganz vieles sind. Ganz vieles bringt mich noch zum Begriff eben von Kinship. Also wir sind ja ganz viele, hoffentlich auch ganz viele, die das Festival besuchen. Es sind ganz viele Menschen in diesem Festival involviert. Das ist ja alles sehr, ich habe gesagt, organisch gewachsen. Das war nicht so, dass wir ein Ziel hatten, okay, wir möchten ein Festival machen mit 100 Menschen und Räumen und 54 Veranstaltungen im Programm haben und 20 Flinterkünstlerinnen und so weiter, sondern das ist wie einfach passiert. Und die Motivation dahinter war zuerst der feministische Streik am 14. Juni, dass wir diesen nicht nur einmal einfach diese paar Stunden auf der Straße haben, sondern dass wir das Thema, was politisch am Streik auf der Straße ist, in Räume getragen wird und künstlerisch bearbeitet wird und dass wir einfach mal diese 16 Tage haben, wo wir uns diesen Themen widmen. Und andererseits war es aber auch, dass ich nach etwas gesucht habe, wo ich eine Handlungsfähigkeit drin habe in dieser Zeit, wo ich so oft ein Ohnmachtsgefühl habe. Und das war dieses Thema von Verbindung. Wie schaffe ich Verbindung? Und dann kam ich auf diesen Begriff oder dann haben wir überlegt, okay, wie nennen wir das Festival? Und dann kamen wir schon recht schnell auf den Begriff Kinship. Und vielleicht magst du uns da ein bisschen erzählen, weil du ja in deiner Arbeit dich schon lange Zeit mit dem Begriff Kinship auseinandersetzt, was es für dich bedeutet, Kin oder Kinship.
Vielleicht noch, um auf deine Beschreibung zurückzukommen, wie das Festival entstanden ist, würde ich sagen, ich würde mich wehren, zu sagen, dass das einfach so passiert ist. Also ich meine, da steckt ja schon einfach eine enorme Arbeit von dir und deinem Team dahinter, wofür ich mich übrigens auch sehr bedanken möchte. Und ich würde sagen, da greift ja auch der Begriff Kinship schon sehr stark, weil Kinship ist Vernetzungsarbeit, Kinship ist Beziehungsarbeit über die biologischen Familien und heteronormativen Organisierungskontexte von Beziehungen hinaus, ja. Und das spiegelt sich ja in dieser Veranstaltung, nämlich, dass sozusagen diese Arbeit, und ich nenne es auch bewusst Arbeit, weil Beziehungen sind für mich eben auch Fürsorge, Arbeit, die spiegelt sich darin. Und insofern, herzliche Gratulation zu diesem Kinship. Für mich bedeutet Kinship eine relevante Auseinandersetzung meines eigenen Queerseins, gerade weil ich in einem sehr jungen Alter entschieden habe, keine heteronormativen Familienkonstrukte zu leben, aus Unwille, aber auch aus meinem Sein, das sozusagen das nicht wünschte oder suchte. Und auch so eine Notwendigkeit entstand, darüber nachzudenken, wie organisiert sich eins eigentlich in einer Gesellschaft, die in so vielen Facetten vorgibt, wie eins zu leben hat. Und da bin ich dann früher oder später auf den Begriff Keen vom Kontext Donna Haraways gestoßen in Staying with the Trouble, wo Donna Haraway eben vorschlägt, die Familie auch oder den Kinship weiterzudenken als nur auf das menschliche soziale Netz, nämlich viel relationaler, also mit allem, was uns umgibt. Also da ist unsere Umwelt mitzudenken, Tiere, alles, ja, was uns so durchquert in unseren Leben. Und das fand ich super interessant, da auch nochmal konkreter auf ein queeres Leben nachzudenken, gerade auch zum Beispiel in der Pandemie, wo die Regulierung sehr stark auch wieder auf heteronormative Familiengefüge zurückgeworfen war, wo ich zum Beispiel, die in einer Gemeinschaft mit 13 anderen Personen, so völlig vor den Kopf gestoßen war. Also was bedeutet das für uns? Wir sind ja prinzipiell schon mehr als 4 und dann haben wir alle auch noch andere Kinships und so weiter, ne? Also es war auch gar nicht realisierbar, darauf gab es auch keine Antworten. Und das sind so Momente, die auch zeigen, wie bedrohlich es ist, in einem Leben zu leben, das eben nicht normativ sich organisiert. weil es wenig Vorbilder gibt, weil es wenig Infrastruktur und überhaupt Architektur und so weiter dazu gibt. Und es auch ein ständiges sich neu erfinden ist. Und ich habe darauf natürlich auch keine Antworten, also vielmehr erlebe ich das als einen ständigen Prozess, den ich gerade insbesondere jetzt auch mit dem Älterwerden zum Beispiel nochmal brisanter verfolge, weil ich da wieder komplett neue Fragen habe. Was heißt es eigentlich, älter zu werden, ohne die Stütze der nuklearen Familie, die sozusagen soziale Systeme aufrechterhält, was ja natürlich in der Praxis auch überhaupt nicht stimmt, ja, aber halt immer so suggeriert wird, ne? Genau. Und schon leben, ja, also wie leben, wie Fürsorge praktizieren außerhalb von normativen Organisierungen.
Ja, die Pandemie geht ja immer so schnell. Also da wird ja nicht mehr so viel drüber geredet. Und auch wenn ich Talkveranstaltungen mache, wie jetzt Queer Family, wo du auch auf der Bühne warst. Ich finde es einfach trotzdem immer mal wieder wichtig, das als Beispiel zu nehmen, weil es einfach so viel gezeigt hat. Einerseits von Vereinzelung, so was es bedeutet, plötzlich auf diese quasi Kernfamilie reduziert zu sein. Also was ist, wenn ich auch eben im Kontext von Verlust, was löst das in mir aus? Wenn vielleicht ich alleine lebe, Einsamkeit erlebe dann, oder wenn ich eben keine Kernfamilie in diesem Sinne habe, auch zum Beispiel Pflegekinder oder Jugendliche in Heimen, die extrem isoliert waren, oder auch ich jetzt damals noch in einem heteronormativen Konstrukt, habe mich total schnell gefragt, weil ich ja dann gemerkt habe, so heteronorm ist es gar nicht, weil ja ganz viele Menschen mit uns eigentlich in Verbindung sind. Und wer gehört dann jetzt zur Familie und wer nicht? Und ich wurde da relativ schnell recht wütend, nicht gegen Maßnahmen, das habe ich immer in dem Sinn akzeptiert, einfach weil meine Tochter mit der Behinderung und in der heilpädagogischen Schule das Thema natürlich von chronischen Erkrankungen sehr präsent war, aber einfach die Art und Weise und wer wird eingeschränkt. Und dass wir aber in einem Einkaufszentrum ganz viel kaufen dürfen mit anderen Menschen, die wir nicht kennen, aber nicht mit unseren Liebsten zusammen sein dürfen. Wir sind schon am Ende dieser KIN-Radio-Folge. Wie ihr vielleicht merkt, könnten Pascal und ich wahrscheinlich jetzt hier noch ein endloser, doch irgendwann hätte die Folge ein Ende, aber einfach, wir hätten sicher noch viel zu sprechen. Ich hoffe, wir sprechen weiter miteinander. Kommt auf uns zu am Festival. Und danke vielmals, Pascal, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die technischen Pannen in Kauf genommen hast. Vielleicht machen wir noch ein Foto für Insta, wie wir das jetzt gemacht haben. Also danke dir vielmals.
Danke dir vielmals, Mara. Ich freue mich sehr aufs Festival.